Also auch von mir herzlich willkommen. Hat ja schon eine gewisse Tradition, dass wir ja auch bei den Einsteigerkursen immer ein bisschen was erzählen zu Shells, Kommandozeilenschnittstelle. Es ist auch immer interessant, dass ich natürlich hier vorne in der ersten Reihe jemanden erblicke, der selber schon eine Shell geschrieben hat. Also es ist sicherlich dann kein Einsteiger. Das muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht, aber ich benutze die Shell natürlich regelmäßig und möchte davon ein bisschen was erzählen. Wer in dem vorhergehenden Vortrag von meinen beiden Kollegen war, hat ja gehört und gesehen, wie man mit grafischen Mitteln im Unix-Umfeld oder Linux-Umfeld sich bewegt. Und ich würde eben, wie gesagt, gerne mal den Kommandozeilenteil zeigen. Wir alle drei, so wie die beiden Referenten vorne weg und ich auch, wir sind Administratoren hier am Rechenzentrum. Und für uns ist die Verwendung einer Kommandozeile ein täglich Brot, will ich mal sagen. Und zwar kooperativ in der Regel natürlich unter einer grafischen Oberfläche. Also so wie ich das jetzt hier habe. Ich habe also hier kein GNOME gestartet, weil ich das nicht sonderlich mag, sondern ich habe hier dieses Mate oder Mate gestartet, also so wie das GNOME 2, für mich ganz angenehm, einfach. Und ich habe bereits hier oben schon mal auf diesen kleinen schwarzen Fernseher geklickt. Dann kommt also hier so ein Fensterchen und in diesem Fensterchen läuft halt schon mal ein Kommandozeileninterpreter und da könnte ich also irgendwas eingeben. Und weil ich keine Lust hatte, die Farben umzustellen und ich aber die schwarzen Hintergründe nicht mag, habe ich mir einfach in diesem anderen Fenster hier an dieser Stelle, Moment, habe ich einfach GNOME-Terminal gestartet und in dem befinde ich mich zurzeit. Das wäre also jetzt, reicht das von der Schriftgröße? Können Sie das so sehen? Ist okay. Also hier könnte ich dann im Prinzip meine praktischen Experimente machen und das ist auch, denke ich, der normale Fall, wie wir das nutzen. Das heißt also, wir haben eine grafische Oberfläche und wir nutzen unter dieser grafischen Oberfläche, je nachdem, was uns angenehm erscheint, entweder die grafischen Programme, wie zum Beispiel Firefox, Chrome, wer will Thunderbird oder wer LibreOffice braucht oder was auch immer. Und dann haben wir natürlich in der Regel noch mindestens eine Shell mitlaufen und da machen wir viele Dinge, die was mit Navigation im Dateisystem zu tun haben, die also mit Dateibearbeitung zu tun haben, also Suchen von Dateien, Löschen, Anlegen, Analysieren von Textdateien, ähnlichem mehr. Also das ist dann sozusagen das Geschehen, was in der Kommandozeile stattfindet. Und ich habe, um das gleich mal ein bisschen, ich hoffe nicht zu schockierend zu machen, hier unten gleich mal was hingeschrieben, wo andere Leute vielleicht ihre Mailadresse oder sonstige Angaben zu ihrer Person geliefert hätten. Und ich habe da diesen String hingemalt. Der sieht etwas unstrukturiert aus für jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Und ich könnte aber eins machen. Ich könnte das einfach mal in diese Kommandozeile einwerfen. Und dann kommt heraus meine Mailadresse. Das heißt also, die ist nur in einer verklausulierten Form hier geschrieben worden. Das war mal eine Idee, die ich mit Sven Gugges mal vor 2-3 Jahren entwickelt habe. Und haben wir gesagt, schreiben wir einfach mal so auf. Was hätte ich also hier getan? Ich hätte also ein Kommando gerufen, das heißt einfach BS64. Das gehört hier zu diesem Standardprogramm, das gehört einfach dazu. Und wer vielleicht schon mal irgendwas mit Codierung zu tun hatte, wer sich schon mal angeguckt hat, wie eine E-Mail intern aufgebaut ist, wenn er irgendwelche Anhänge mitschickt oder ähnliches, der wird auf dieses Thema BS64 gestoßen sein. Das ist also ein Alphabet, was aus 64 wohldefinierten Zeichen, die durch alle Mailsysteme durchgehen, aufgebaut ist. Und da kriegt man jegliche Binärdaten in einer ASCII-Form beliebig transportiert. Muss man nicht die Details wissen, ist einfach so. Und dieses Programm BS64 kann also kodieren und auch dekodieren. Und damit es dekodiert, habe ich ihm die Option -d, wie die Code, mitgegeben. Und dann habe ich ihm diesen BS64-String, den ich vorher eben erzeugt hatte. Ja, irgendwas wackelt hier. Weiß das jemand von den Technischen? Oder ist niemand mehr da? Wurde schon gesagt. Okay, dann müssen wir halt versuchen, das irgendwie zu wecken, immer mal das ganze Spiel. Und ich will also diesem Programm einen BS64-String, den ich vorab hergestellt habe, zuleiten. Und wenn ich dem nichts weiter sage, will der das von seiner sogenannten Standardeingabe lesen. Also alle Programme, die wir hier so starten, die haben eine Standardeingabe, eine Standardausgabe und einen Standardfehlerstrom. Das ist ein absolut naturgegebenes Verhalten, wenn wir unsere Programme so starten. Und wenn wir nichts tun, sind Standardeingabe, Standardausgabe und Standardfehlerstrom mit unserem Terminal verbunden. Also die Eingabe wird von der Tastatur gelesen und die Ausgabe von, also Standardausgabe und Standardfehlerstrom wird auf dem Bildschirm produziert, wenn wir nichts tun. Und in dem Fall habe ich was getan. Ich habe hier drei solche unscheinbaren Kleinerzeichen davor gesetzt. Und das wäre jetzt eine Information an die Shell, also konkret an diese Art von Shell, die ich hier verwende. Das ist die Bash. Und das bedeutet, das, was hier hinter diesen drei Kleinerzeichen kommt, das ist jetzt eine Zeichenkette, die du bitte in den Standardeingabestrom dieses Kommandos BIS64 hineinschiebst und damit wird dann automatisch diese Dekodierung erreicht. Ich kann das Ganze auch noch anders schreiben, denn es gibt andere Shells, die sowas nicht zur Kenntnis nehmen. Wer schon länger mit Unix zu tun hat, kennt vielleicht noch TC-Shell, C-Shell, so alte Shells, die es da mal irgendwo im Berkeley-Unix gab. Und jetzt würde ich das Gleiche hier mal probieren. Und da sagt er dann Missing Name for Redirect. Das heißt also, diese Art Konstrukte funktionieren halt in der C-Shell nicht. Die funktionieren nur bei Corn-Shell, Z-Shell, Bash, also irgendwie bei diesen neueren Burn-Shell-artigen Shells, die wir heutzutage typisch. Das sagst doch hier der Meister von POSIX, der weiß das, also so genau weiß ich das nicht, aber das ist das, was funktioniert. Beziehungsweise bei TC-Shell geht es halt nicht, aber wir könnten mal was anderes probieren. Wir könnten mal dieses komische Ding hier nehmen, diesen String, und nehmen mal eins von den sehr einfachen Kommandos, einfach Echo. Echo nimmt also ein Argument von der Kommandozeile und schiebt auf die Standardausgabe raus. Und da wir nichts gesagt haben, sehen wir es auf dem Bildschirm. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und das würde eben auch hier funktionieren. Und jetzt gebe ich hier ein Steuerung D, dann verlasse ich diese TC-Shell wieder. Wir sehen, also im Prinzip kann die das auch, die kann auch Kommandozeilen ausführen. Und jetzt bin ich wieder in meiner Bash und da würde wieder der Originalbefehl. Und falls der mich interessiert, könnte ich den wieder mit der Maus kopieren. Ich könnte aber so lange auch die Cursor-Taste nach oben drücken, bis der einfach wiederkommt. Weil die Shells haben heutzutage diese schöne Eigenschaft, eine History mitzuführen. Und diese History kann ich sehr schön benutzen, indem ich einen Cursor nach oben und Cursor nach unten benutze und zügel also durch. Es gibt mehrere Methoden, wie man das machen kann, aber das ist eine ganz einfache Form. Ich gehe also ein paar Mal zurück und finde dann vielleicht meinen Befehl. Und auf einem Witzbild habe ich letztens mal gesehen, saß ein Administrator da, hat ganz viele Male die Zeile nach oben gedrückt und gesagt, irgendwo muss doch dieses LS-Kommando mal sein. Also er hat im Prinzip den String LS gesucht und hat dafür lieber 10 oder 20 Mal auf diese komische Taste da gedrückt. Also das wäre dann Quatsch. Ich würde also vielleicht LS an dieser Stelle so eingeben und hätte dann eben mal das Listing, auch so ein Standardkommando, hätte also dann das Listing von meinem aktuellen Verzeichnis, wo ich mich befinde. Und sehe also, dass hier eine ganze Reihe von Dateien umherliegen, irgendwelche Ordner und keine Ahnung. Und die werden sogar, wenn das LS-Kommando auch farbig arbeitet, auch irgendwie farbig dargestellt. Also offenbar ist das hier was anderes als der Rest. Das scheinen also irgendwie Verzeichnisse zu sein, die hier existieren. Und hier existiert auch mal eine richtige Datei. So, das mal zur Einstimmung von dem Ganzen. Also da haben wir schon mal Shell gesehen. Also es tut nicht weh, es beißt nicht. Die wartet auch immer brav. Also das heißt, die bringt in irgendeiner Form ein Bereitschaftszeichen, Prompt genannt, und wartet jetzt auf unsere Eingabe. Also mir ist es am Anfang immer passiert, wenn ich Leuten das vorgestellt habe, haben die einfach gesagt, ja, jetzt schreibst du da was raus und nun? Na, und dieses nun, das sind wir. Also wir, die Nutzer der Shell, müssen also hier jetzt entsprechend Kommandos formulieren. Wir können das auch irgendwie machen, wir können auch irgendwas eintippen, was es nicht gibt. Und dann sagt er halt, das Kommando ist nicht gefunden. Also das wäre jetzt nicht schlimm, rein vom Ablauf her. Die Shell würde das dann schon entsprechend merken, wenn wir Kommandos oder wenn wir eine Form von dieser Kommandozeile aufbauen, die eben nicht funktioniert, wie ich das bei der TC-Shell letztlich gezeigt habe. Das heißt also, vieles ist ähnlich in den Shells, das können Sie so aus den Beispielen übernehmen, aus irgendeinem Buch, und dann wird es immer vielleicht Beispiele geben, wo Sie dann eben scheitern und sich fragen müssen, warum funktioniert nun dieses Beispiel nicht, und da habe ich vielleicht die falsche Shell oder eine zu alte Version oder was auch immer genommen. Nur mal ganz kurz zu diesem Aufbau, das stimmt auch nicht ganz, das Bild, ich wollte es bloß mal ganz grob zeigen, das was wir so als Linux bezeichnen, der eigentliche Linux-Kern, das ist ja ein Stück Software, was um unsere Hardware rumliegt, also die Hardware steuert, was irgendwie einen Speicher verwaltet, was irgendwo ein Filesystem bereitstellt, was irgendwo eine rechte Struktur entwickelt, was irgendwo Prozesse scheduled, also irgendwas in dieser Richtung. Und um diesen Kern herum liegen nun diese verschiedensten Applikationen. Und eine davon haben wir jetzt hier gesehen, das war das BIS64, eine andere haben wir gesehen, das war das LS. Also das ist eine ganze Reihe von Werkzeugen, die standardmäßig mehr oder minder vorhanden sind. Deshalb könnte man auch sagen, so eine Art Werkzeugkasten, der uns einfach zur Verfügung steht. Und außenrum brauchen wir aber irgendetwas, was mit uns spricht. Wenn wir an der grafischen Oberfläche sind, haben wir Ikonen, da haben wir einen Desktop, irgendwelche Art, da können wir klicken. Da ist jemand, der mit uns redet. Und wenn wir nur diese Kommandozeile haben, brauchen wir auch jemand, der also unsere Kommandos entgegennimmt und irgendwie interpretiert und dann zur Ausführung bringt. Das hat jetzt in dem Fall die Shell getan. Und ich hatte es schon in einem kleinen Beispiel motiviert. Es gibt also nicht die Shell, sondern es gibt eine ganze Reihe von Shells. Es gibt also die klassische Burn-Shell, es gibt die C-Shell, es gibt Nachfolger die TC-Shell, es gibt die Bash, es gibt die Ash, K-Shell und wie sie alle heißen, Z-Shell, für die ganz viel wollen, Z-Shell, die eierlegende Wollmilchsau unter den Shells, wenn man so will, also die alles Mögliche in sich vereint und von den Profis sehr geschätzt wird. Unabhängig davon, was man eben hat, hat die Shell eben immer diese Aufgabe, Kommandozeilen von uns entgegenzunehmen, zur Ausführung zu bringen. Und sie hat auch noch eine zweite Aufgabe, ich kann damit auch programmieren in einem gewissen Umfang. Ich kann also auch Skripte schreiben. Entweder kann ich sie sogar hier eintippen oder ich schreibe sie halt in eine Datei und führe sie dann zu gegebener Zeit später aus. Und da kann ich dann zum Beispiel so typische Dinge tun wie Alternativen. Ich kann sagen, wenn eine Bedingung gilt, dann mach dieses, ansonsten mach was anderes. Oder wiederhole etwas so lange, bis eine bestimmte Bedingung gilt oder bis sie nicht mehr gilt. Also sowas in dieser Art kann man sich vorstellen. Würde ich dann zu gegebener Zeit auch vielleicht kleine Beispiele zeigen. Also wir haben zwei Dinge in der Hand. Interaktive Arbeit, das was ich gerade gezeigt habe. Und zum anderen die Fähigkeit auch zu programmieren. Was mir immer wichtig ist, wenn man neue Leute an eine Shell heranführt, ist eigentlich immer kurz auf die Philosophie hinzuweisen, die hier in drei Punkten mal zusammengefasst ist. Man soll also Programme schreiben, die eine Sache machen, die aber bitte richtig. Deshalb finden wir in diesem Werkzeugkasten auch viele sehr kleine Programme, die wirklich nur eine spezielle Aufgabe lösen, also kein Riesenmoloch von irgendetwas sind. Und die machen aber vielleicht ihren Job sehr gut. Dann soll man seine Programme oder seine Skripte so bauen, dass diese Tools zusammenarbeiten, also dass man eben eine Aufgabe in einem Tool löst, diese Daten weitergibt und dann irgendwo im nächsten Tool weiter bearbeitet. Und die dritte Geschichte wäre, nutzt Texte, weil Texte sind ein universelles Interface. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, auch nochmal an diese Stelle gehen, dann hätten wir das. Wir hätten also das eine Kommando Echo, das weiter nichts macht, als dieses Argument zu nehmen und auf die Standardausgabe zu schieben. Also ein extrem primitiver Prozess. Und wir hätten eben eine Form der Zusammenarbeit zwischen den Programmen, eine ganz typische Konstruktion im Unix-Umfeld, die Pipe. Altes Konstrukt. Ich habe mal gelesen, als die Pipes erfunden wurden, hat man sich am nächsten Tag gefragt, wie war ein Leben ohne Pipes möglich? Also das war wohl so die Geschichte, die so kolportiert worden ist. Weil das wirklich ein super Konstrukt ist. Ich habe also Daten, die von einem Programm in das nächste quasi weiterfließen. Also Standard-Output des einen Programms geht in Standard-Input des anderen Programms weiter. Ich könnte also dieses Spielchen auch nochmal fortführen. Ich könnte auch sagen, okay, wenn ich also hier meine Mailadresse bekomme, könnte ich doch vielleicht nochmal eine Pipe dahinter bauen. Ja, ich glaube, es ist auch hinter der Pipe, genau. So, und jetzt würde ich hier noch einen Word-Counter dahinter stecken, dem würde ich sogar die Option -C mitgeben und sage, jetzt zählst du mal, wie viele Zeichen diese Mailadresse hat. Und da erfahre ich sofort, dass also meine Mailadresse, die ich aus dem Kopf nicht gewusst, 32 Zeichen hat. Also das ist das, was ich damit sagen will, dieses Pipe-Konzept oder dieses Zusammenarbeiten in Form von Texten. Echo schiebt einen irgendwie komisch gearteten BAS64-Text in diesem Falle auf die Standardausgabe. BAS64 macht daraus was Lesbares, was wir auch analysieren können als Menschen. Und dann kommt noch der Word-Counter mit einer speziellen Option hinterher und da zählt man dann noch die Zeichen durch. Also so ist das im Prinzip mit dieser Zusammenarbeit gedacht. Also wenn Sie jetzt irgendwo aus welchem unerfindlichen Grund auch immer sich vorgestellt hätten, ich möchte also BAS64 und dann die Zeichen zählen, schreiben wir also kein spezielles Programm für diese Übung, sondern wir setzen die Kommandos einfach zusammen. So, gute Frage, was das denn wieder ist. Bitte? Ignorieren, gut. Okay. Immer wenn ich auf die Maus schaue, dann stelle ich die weg. Ich brauche keine Maus jetzt momentan, nur zum Umschalten zwischen den Fenstern. Das ist noch Theorie, das kann ich so erzählen. Also dieser Werkzeugkasten ist also eine recht große Sammlung von, wie gesagt, unterschiedlich komplexen, weniger komplexen Werkzeugen, aber eben sehr nützlich. Und wenn man das relativ gut kennt, kann man eine ganze Menge damit machen. Und wir haben typischerweise hier die GNU-Tools. Wenn das Wort GNU was sagt, der denke ich, weiß Bescheid. Man sagt ja auch GNU Linux an der Stelle. Es gab also die Bestrebung, ein freies Unix zu schreiben. Das war ja dieses GNU-Projekt von Stallman. Dem fehlte nur eine Komponente, das war der Kern. Und die kam letztlich mit Linus Torvalds in seinem Kern dazu. Aber die Tools ringsrum, die wir so verwenden, zum Kopieren, Löschen, Erzeugen von Directories, also Verzeichnissen oder ähnlichem mehr, das hat es alles schon quasi in diesem freien GNU-System gegeben. Die waren alle da, inklusive GNU-Compiler, der also C-Programme übersetzen kann und keine Ahnung. Also all das war im Prinzip vorhanden. Und diese Dinge, diese Tools, sind eben flexibel durch die Shell kombinierbar. Ich möchte das nochmal etwas weiter motivieren, mein Beispiel von eben. Ich hatte ja die Pipe zusammengesetzt. Die bestand also jetzt aus drei Kommandos, einem Echo, einem Base64 und dem WC-C. Und wenn ich jetzt gern möchte, dass dieses Ergebnis in einer Datei namens Länge landet, dann schreibe ich das so dahinter. Ich habe also ein Größerzeichen hingeschrieben. Größerzeichen heißt Standardausgabestrom umlenken in eine Datei, deren Namen ich hinten dran benenne. Die heißt jetzt in dem Fall Länge. Und wenn ich jetzt mit ls hier reinschaue, sehe ich im Unterschied zu hier oben, dass es eine Datei namens Länge gibt. Und wenn ich das jetzt sehen will, was da drin steht, da kann ich ein Standardprogramm benutzen, das heißt cat. Das kann eigentlich noch viel mehr als nur Inhalte von Dateien anzeigen. Das kann nämlich Dateinhalte konkatenieren, also sprich zusammenketten. Das heißt, ich kann mehrere Dateien hier angeben. Die werden alle sozusagen hintereinander geklebt und das Ergebnis wird auf die Standardausgabe geschoben. Und ich habe nur eine Datei angegeben, also wird nur diese eine eingelesen und die wird auf die Standardausgabe ausgegeben. Und deshalb ist cat das normale Programm, wenn man also in den Inhalt einer Textdatei reingucken möchte, ohne einen richtigen Editor zu benutzen, einfach mal schnell aufs Terminal ausgeben. Das habe ich jetzt hier gemacht. Also wir haben hier zweimal eine Pipe benutzt und wir haben ein Größerzeichen benutzt, umlenken der Standardausgabe in eine Datei. Und davon müssen die Programme allesamt nichts wissen, sondern das organisiert wiederum die Shell. Die Shell erkennt das. Das heißt also auch, diese Zeichen, senkrechter Strich, Größerzeichen, werden nicht an die Kommandos weitergegeben. Die haben mit den Kommandos gar nichts zu tun, sondern die werden vollständig von der Shell quasi konsumiert und werden benutzt, um die gesamte Ausführungsumgebung so zu organisieren, dass die Programme über eine Pipe zusammenarbeiten und dass sie am Ende ihre Ausgabe in diese Datei schreiben. Also Kombinationen von Standardwerkzeugen steht jetzt bei mir hier leider nicht hier vorne. Dagegen sind dann auch die Unix-Werkzeugkastentools machtlos, wenn das Kabel nicht funktioniert. Die Shell selber ist also die klassische Unix-Schnittstelle, die Bedienschnittstelle mit, wie ich schon sagte, prozeduralen Programmiermöglichkeiten. Man kann sie genauso austauschen, wie man die Kommandos austauschen kann. Die sind also in keinster Weise fest mit dem Kern oder mit irgendwas verknüpft. Und man könnte theoretisch auch auf einem Rechner, der keine grafische Oberfläche hat, mit einer Shell operieren. Also wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben einen Server im Serverraum und der braucht keine Grafik, werden Sie in der Regel keine installieren. Und auch da können Sie hintreten, entweder übers Netzwerk mit Secure Shell, mit so einem Kommando, wo man entfernt auf Maschinen arbeiten kann. Oder aber Sie gehen an so eine wirkliche Konsole, wie Sie in den Serverräumen früher so gestanden haben, und gucken sich also dort dann den Inhalt an. Das Ganze lässt sich also interaktiv, nicht interaktiv verwenden. Man könnte das sogar zeitgesteuert machen, dass man typische Cronjobs, wer das schon mal irgendwo hatte. Man schreibt also von mir aus ein Skript, schreibt also diese Shell-Befehle in eine Datei und sagt dem Cron-Daemon, bitte jede Stunde einmal dieses Skript ausführen. Also einmal das Temp-Verzeichnis putzen oder je nachdem, was man sich so vorstellen mag, was man da gerne tun möchte. Dass es die verschiedenen Shells gibt, hatte ich kurz erwähnt, soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Ich würde das bei der Bash erstmal belassen. Das ist die Shell, mit der ich arbeite, die auf vielen Distributionen angeboten wird. Aber wie gesagt, wer jetzt andere Shells mag oder eben einfach zur Verfügung hat, der nehme diese. Auf die feinen Unterschiede hatte ich ja versucht hinzuweisen. Diese drei kleiner Zeichen funktionierten eben in den C-Shell-artigen Shells nicht. Die funktionieren eben nur bei den moderneren Bash- bzw. Burn-Shell-artigen Shells. Ja, Terminal kann also das Bedienzentrum auf dem grafischen Desktop sein, das hatte ich auch schon erzählt, ist auch nichts komplett Neues. Was mich mal begeistert hat, das war die Tatsache, dass es sogar Leute gibt, die auf ihrer Webseite ihre Software zur Installation anbieten und einen Shell-Befehl hinschreiben und sagen, so könntest du diese Software installieren. Hier oben ist der Link angegeben, wir können ja mal rübergehen in diese Seite, wenn wir Glück haben, klappt das. Steht hier, unter OS X oder Linux möge man diesen Befehl eingeben und dann kann man diese Software Meteor, was auch immer die macht, die interessiert mich an sich nicht mehr, hat nur der Befehl gefallen, dass also die Webseite damit beginnt, dass ein Shell-Befehl da vorne steht. Man sollte natürlich in einer gewissen Weise vorsichtig sein, denn man zieht von irgendwo irgendwelchen Code, den man dann auf seiner Maschine ausführt, da wäre ich also schon auch ein bisschen vorsichtig, aber von der Idee her ist es klar, ich benutze also auf dem lokalen Programm, auf dem lokalen System ein Programm namens Curl. Das ist quasi ein Webbrowser für die Kommandozeile. Da kann ich also Webzugriffe machen, so wie ich das mit Firefox, Opera, Chrome und an diesen Dingen auch machen kann. Nur eben ohne grafische Oberfläche, sondern der holt mir einfach die Webinhalte und transportiert sie mir auf die Standardausgabe oder von mir aus auch eine Datei, wenn ich das entsprechend organisiere. Und hier hat man einfach Folgendes gemacht: Der holt also irgendwelche Shell-Befehle, offensichtlich, und dann wird über eine Pipe, das was wir gerade gesehen haben, einfach die SH aufgerufen, also der Kommandoname für die Shell an sich. Was sich jetzt dahinter konkret verbirgt, hängt von System zu System verschieden ab. Wir könnten ja mal spaßenshalber gucken, was bei uns passiert. Wenn ich also jetzt hier die SH starte, ist das offensichtlich, wenn ich mal Ctrl-XV eingebe, auch eine Bash. Da kann ich also mal über Ctrl-XV kann ich im Prinzip bei der Bash abrufen, welche Version dahinter steckt. Das wäre also eine Bash 4246. Also ich weiß, dass das jetzt im Endeffekt keine klassische Burn Shell ist, aber egal. Und diese würde also dann diese Shell-Befehle, die da über Curl kommen, einfach ausführen. Ich würde das mal nicht machen. Ich würde mal das Zweite, was wir uns angeschaut haben, nämlich die Kommando- oder praktisch die Dateinamensumlenkung machen. Ich würde also diesen Befehl mir hinnehmen und würde einfach schreiben Datei Meteor. So, die Zeilen, die ich jetzt hier gesehen habe, die kommen vom Curl, die werden nämlich auf die Standard Error, also auf die Standard Fehler, auf den Standard Fehlerstrom geschrieben, da sehe ich die, den habe ich nicht umgelenkt, ich habe bloß die Ausgabe umgelenkt. Und jetzt müsste ich also mit ls irgendwo, sofern hier es entsteht, eine Datei Meteor sehen, die ist auch da. Und jetzt könnte ich dem ls noch eine Option mitgeben, minus l, wie langes Listing, also ausführliches Listing. Und dann würde mir das ls nicht nur die Dateinamen anzeigen, sondern noch Informationen dazu. Und wenn ich mir mal diese Zeile hier angucke, das ist also die Datei Meteor, dann kann ich da ein Verschiedenes erkennen. Ich kann erkennen, dass die also am 16. März, also heute, 15.58 Uhr zuletzt modifiziert wurde. Also sie wurde angelegt und gleichzeitig auch zuletzt an dieser Zeit modifiziert. Ich kann ablesen, dass sie 7786 Zeichen enthält. Das ist also dieses Programm, was von dieser Webseite angeboten wird, hat also offenbar diese Länge. Und ich kann sogar noch erkennen, wem jetzt aus System sich diese Datei gehört. Die gehört also dem Nutzer Gast 11, als der hatte ich mich ja angemeldet. Und sie gehört zur Gruppe User, weil dieser Gast 11 zur Gruppe User gehört. Und dann hier vorne kann ich ablesen, welche Rechte existieren. Das sind immer drei Zeichen zu einer Gruppe gehörig. Also vorne steht minus rw, das bedeutet der User, also der Nutzer dieser Datei, Gast 11, also der Eigentümer, hat kein, nee, pardon, verrutscht. Nein, das erste Minus heißt, das ist eine normale Datei. Das ist die erste Gruppe, so rum. Das rw minus heißt, er hat ein Leserecht, read, er hat ein Schreibrecht, write, und er hat kein Ausführungsrecht, Strich. Das nächste wäre für die Gruppe. Die Gruppe hätte also Leserecht und sonst nichts. Und die Welt, also die weder die Gruppe noch der Nutzer sind, die hätten auch nur das Leserecht. Also das würde das hier aussagen. Und anhand des ersten Zeichens erkenne ich im Prinzip, ob diese Einträge ein Verzeichnis, DB Directory, oder ein Minus wie ein Regular File sind. Also das kann ich jetzt hier aus dem Ganzen ablesen. Demnach habe ich also diese drei Dateien hier, Hotpar, XZ, Länge und Meteor, als normale Dateien im Griff. Und die anderen drei, die anderen so und so viel sind also Directories, sind also Verzeichnisse. So, und jetzt könnten wir natürlich mal in dieses Meteor hineinschauen. Also wenn mich das jetzt interessieren würde, was ist denn da angekommen, würde ich einen Editor meiner Wahl starten. Also bei mir ist der Editor der Wahl eigentlich zu 99,9% heißt der Vim. So, und da steht hier oben drin, das ist also ein Skript, wird ausgeführt offensichtlich über die Bin Shell, das ist der typische Pfad für die klassische Shell. Und das hier vorne ist diese Angabe für den Kern. Wenn der Unix-Kern das sieht, weiß der, aha, ich brauche da nochmal irgendeinen Interpreter. Den muss ich also da irgendwie zwischenschieben. Und der Interpreter selber wird also durch seinen Pfad hier benannt, also Bin Shell, ein Shell-Skript. Und alles, was so schön blau ist, sind Kommentare. Und irgendwas hier unten dann nicht blau ist, das sind offenbar irgendwelche Shell-Konstrukte. Brauchen wir uns nicht drum zu kümmern, ist im Endeffekt auch egal. Man sieht, es ist Text. Und wer jetzt gut Shell kann, der könnte jetzt lesen, was das Ding im Einzelnen macht. Der könnte sich das erstmal anschauen, könnte das analysieren und könnte sagen, ist das was für mich oder ist es nichts. Okay, das will ich nicht tun, das will ich mir einfach sparen. Ich wollte nur mal sagen, es gibt also Leute, die bieten ihre Software zum Installieren über eine solche Pipe an, Unix-Pipe. So. Ist also nichts, was uns schocken sollte. Man kann mit solchen Shell-Befehlen aus meiner Sicht relativ gut auch Support leisten. Ich muss manchmal Support leisten, ich habe also Bibliothekare zu betreuen, IT-technisch, bin also IT-Admin für die Bibliothek hier in der Einrichtung. Und da kommt dann mitunter so eine Frage, mein Firefox funktioniert nicht mehr. Was könnte ich jetzt tun? Ich bräuchte mal das Backup meines Profils von gestern. Und da lautet meine Antwort meistens, hier so ein vierschrittiger Algorithmus, beende mal bitte deinen Firefox komplett, Das wäre also quasi ein Kommentar, das ist jetzt keine Anweisung an die Shell, weil das wird nicht funktionieren, Firefox komplett beenden. Das ist also eine Anweisung an den menschlichen Bediener. Er soll mal auf das Knöpfchen Quit oder Exit oder Beenden drücken. Dann soll er im Prinzip zwei Befehle ausführen und dann soll er den Firefox wieder starten. Und dann empfehle ich an diesen Stellen eigentlich immer, nicht die Befehle abzuschreiben, weil dann die Gefahr relativ hoch ist, dass man sich vertippt oder dass man entscheidende Zeichen weglässt, wenn man sowieso nicht so ganz genau weiß, was die Befehle machen. Denn das muss der Nutzer nicht wirklich wissen an der Stelle. Sondern ich empfehle quasi immer, das Ganze auf die Maus zu nehmen und dann einfach mit der über Copy und Paste in die Shell zu werfen und dann dort irgendwo auszuführen. Was würde das bedeuten? In dem Fall hätte ich also gesagt, RM wie Remove, also Lösche, Löschbefehl. Heißt im Prinzip durch eine Option, die ich mitgebe, minus RF, rekursiv, schmeiß also ab einem bestimmten Punkt alles, was darunter ist, weg, also einen ganzen Dateibaum sozusagen, und frag nicht dumm zwischen, sondern mach einfach. Also F wie Force, erzwinge es, tue es. Also nicht lange reden, sondern tun, vorsichtshalber. Und das hier hinten ist dann das, was ich gerne weggeschmissen haben möchte. Und zwar im Home-Verzeichnis, das ist signalisiert durch die Tilde. Man könnte auch hinschreiben $Home, falls das schon mal jemand gesehen hat, das wäre dann die längere Form. Und dann kommt ein Slash. Der Slash ist immer das Zeichen, was jetzt die einzelnen Pfadnamenskomponenten trennt. Das heißt also im Home-Verzeichnis der Ordner .mozilla, den man beim ls normalerweise gar nicht sehen würde, wenn er denn da wäre, weil er ein versteckter Ordner ist. Versteckt sind alle die, die einen Punkt vorne dran haben. Da muss man schon das ls motivieren, dass er die überhaupt anzeigt. Das gucken wir uns gleich mal an. Das müssen die Leute aber alles gar nicht wissen, weil wenn ich das beschreiben würde, nimm bitte einen grafischen Dateimanager und schmeiß das weg, sieht er in der Regel das Mozilla auch nicht, der Nutzer. Da muss ich dem erst erklären, dass er versteckte Dateien einblenden muss und hin und her und her und hin. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, solche Anweisungen so zu verschicken. Also da habe ich im Prinzip so ein Rezept und wenn die mich fragen, was ist mit meinem Backup, dann sage ich hier, das ist die Anweisung. Diese 4 Schritte musst du tun. Und wenn ich das geschafft habe und das Mozilla verschwunden ist, dann hat Mozilla überhaupt keine Konfiguration mehr, dann ist das erstmal alles gut. Und dann haben wir, das ist eine spezielle Konstruktion, die wir an der Hochschule haben, in jedem Home-Verzeichnis einen Ordner Backup. Der wird automatisch eingeblendet, der gehört nicht dem Nutzer im eigentlichen Sinne, sondern der wird von uns dort eingeblendet. Und dort gibt es zwei Unterordner und dieser Unterordner Yesterday zeigt den Stand von gestern und der Ordner Last Week zeigt den Stand von letzter Woche. Das heißt immer vom Sonntag dann der letzten Woche, der Stand ist sofort verfügbar und der Stand von gestern ist sofort verfügbar. Und alle Zwischenstände müsste der Nutzer über eine Webschnittstelle speziell bestellen. Die kann er machen, da hat er viele 4 oder 6 Wochen Zeit, jeden Tag sich dann sozusagen in Snapshot zu holen. Aber das, was er sofort machen kann, Yesterday, ist eben sehr bequem, wenn er sich heute das Profil zerschossen hat. Und da würde das bedeuten, hole also bitte aus deinem Backup von gestern den Ordner Mozilla und schiebe ihn bitte in das Home-Verzeichnis, also wieder in die Tilde, ne? Und das Ganze wird gemacht mit einem Kopierkommando. Also das Kommando fürs Kopieren von Dateien standardmäßig heißt CP. Und damit dieses CP alles mitschnappt, was es so gibt, unter Beibehaltung der Rechte und komplette Dateibäume und so weiter, ist es also eine sehr schöne Option mit A, das wird also alles rüberkopiert. Und vorsichtshalber setze ich immer noch mal das I, falls einer doch mit dem RM irgendwas falsch gemacht hätte, müsste er hier eine Rückfrage bekommen. Soll ich wirklich das Ding überschreiben? Also normalerweise müsste es weg sein, aber eigentlich ist das I dazu da, um das Überschreiben zu verhindern. Das heißt, wenn das Ding existiert, das Ziel, da wird gefragt, willst du das überschreiben? Das ist also nur die Sicherung, wenn das erste irgendwie nicht geklappt haben sollte. Dann würde er hier eine, Moment, eine Frage bekommen, eine Rückfrage bekommen. Ich bin wahrscheinlich hier rutscht, da wollte ich hin. Und ja, wenn das geklappt hat, dann haben meistens die Leute zurückgeschrieben, also meistens kriegen die das per Mail von mir als Anweisung. Und dann schreiben die oft zurück, ja, jetzt habe ich wieder meinen Stand von gestern. Das sind zwar vielleicht meine offenen Tabs von heute weg und die letzten Lesezeichen, die ich vielleicht gespeichert hatte oder auch nicht, aber die Leute sind in der Regel zufrieden und das geht relativ schnell. Und das Gute daran ist, das kann man eben schön beschreiben und ich brauche aber hier quasi die Mithilfe der Nutzer, weil das mit deren Rechten stattfinden muss. Das nützt mir also jetzt als Administrator nur bedingt, wenn ich das aus der Ferne versuchen würde zu machen. Ich brauche quasi die Rechte des Nutzers. Das heißt, das muss mit dessen Account stattfinden. Und da ich sein Passwort weder wissen will noch kennen darf, muss das der Nutzer eben selber tun. Also wenn ich das jetzt am Telefon erkläre, tippe mal dieses, tippe mal jenes, das wird auch wahrscheinlich wenig werden. Deshalb ist es günstiger, man schreibt es nieder, hat also so eine kleine Anleitung oder auch für andere Dinge. Letztens zum Beispiel eine Kollegin sagt, ich sehe in meinem Thunderbird-Ordner, die es definitiv nicht mehr geben kann, weil andere Mailprogramme zeigen sie mir nicht an. Dann habe ich gesagt, da ist irgendwo deine Indexstruktur durcheinander gekommen, du musst einfach deine Indexe wegräumen, die müssen neu aufgebaut werden. Und da habe ich ihr gesagt, mit dem und dem Befehl räumst du die alle fort. War auch ganz schnell erledigt. Also so kann man aus meiner Sicht relativ gut Support leisten. Ich habe ja noch ein paar andere Links angegeben, kann sich ja jeder selber durchklicken. Das Material steht ja frei zur Verfügung. Also zum Beispiel ein System-Upgrade würde ich also nur ganz kurz erwähnen. Ich habe Freunden also zu Fedora 29 oder früheren Versionen verholfen, weil die im Prinzip Linux machen wollten. Und dann ging es um die Frage, ja, wie komme ich denn nun von Fedora 27 zu 28 und wie komme ich von 28 zu 29? Und da habe ich denen im Prinzip aus dieser Seite, die hier verlinkt ist, 5 zentrale Befehle zusammengeschrieben. Das haben die da und das können die eingeben hintereinander weg. Die müssen das nicht wissen, wie das funktioniert. Die wissen einfach, die 5 Befehle tun's. Und wenn sie wissen, ich habe letztens von der 28 zur 29 aktualisiert, also habe deshalb die Zahl 29 an eine Stelle geschrieben, dann überlegen sie sich ganz automatisch, wenn ich von der 29 zur 30 will, trage ich diese Zahl und die Befehle sind die gleichen und es funktioniert. Also hatte ich schon mehrere Erfolgsmeldungen von Leuten, die sonst nichts mit einer Kommandozeile tun. Also wie gesagt, das ist machbar, ohne dass man das jetzt super gut versteht. Ja. Ja. Ja, das bedeutet eigentlich nichts. Das ist vermutlich dadurch entstanden, dass ich das erste von Hand getippt habe und das andere habe ich ersetzen lassen. Das habe ich also die Shell ersetzen lassen, weil ich zu faul war vermutlich. Und die Shell ersetzt in der Regel oder expandiert immer den Slash dazu. Er ist wahlweise setzbar oder nicht. Wenn ich es von Hand schreibe, schreibe ich es nicht. Lasse ich es aber maschinell machen, ist er in der Regel da. Also wir können das ja nochmal hier schauen. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel schreiben würde, angenommen ls download, ich weiß nicht, ob da was drin steht, keine Ahnung, steht nichts drin. Wenn ich aber hier geschrieben hätte ls down und hätte jetzt hier einen Tabulator gedrückt, dann guckt er sich das Wort, was ich geschrieben habe, an und versucht das so gut er kann zu ergänzen. Also bis dahin, wo es eindeutig klar ist. Da es nichts anderes gibt, was mit down anfängt, ergänzt er automatisch zu downloads und setzt den Slash gleich dahinter. Und ich vermute, so ist das zustande gekommen. Genau. Also Sie hätten es auch weglassen können. Im Übrigen können Sie auch 2 Slashes hintereinander schreiben. Ist auch egal. Also 2 Slashes hintereinander sind so gut wie einer. Die werden wegsubstituiert vom Kern. Gut. Also wo man die Shell findet, hatte ich ja an einigen Stellen schon gezeigt. Für uns hauptsächlich eben über dieses Symbol des Terminals. Genau. Das wollte ich kurz nochmal sagen. Ich hatte es schon erwähnt, also es ist eine zentrale Schleife. Die Shell in dieser Form, wie wir sie haben, wartet auf unsere Eingabe. Wir tippen unser Kommando, wir geben Enter ein. Immer Enter ist das Signal, jetzt bitte ausführen, das, was wir da getippt haben. Haben wir es richtig gemacht, wird das ausgeführt, was wir eben uns gedacht haben. Haben wir es falsch gemacht, wird vielleicht auch nichts ausgeführt, kommt eine Fehlermeldung. Auf jeden Fall ist die Shell sehr freundlich. Sie kommt dann im Normalfall wieder und fragt dann nach der nächsten Eingabe. Das heißt, wenn wir uns nur um wenige Dinge vertan haben, können wir uns einfach die Zeile zurückholen, können die korrigieren und können die korrigiert wieder abschicken. Ne? Also nehmen wir an, ich hätte hier mein schönes Kommando, was ich vor uns hatte. Mit meinem Base64 hätte ich mich ja angenommen verschrieben und hätte hier nur Base6 geschrieben. Dann hätte das natürlich irgendwo zu einer Fehlermeldung geführt. Oh, da gucke ich dann nach. Base6, alles klar. Also Zeile zurück, Cursor hier ran, die 4 ergänzt. Und ich brauche auch nicht jetzt irgendwie mir Mühe geben, den Cursor wieder an den rechten Rand zu räumen. Ich kann an der Stelle, wo ich stehe in der History, einfach das Enter ausgeben und dann würde diese Länge. Also Sie müssen mir das jetzt einfach glauben, weil Sie können es ja nicht nachweisen, aber 16.10 Uhr ist quasi diese Datei hier erzeugt worden. Ich könnte sie auch nochmal mit AM löschen. Wieder mit Tabulator ergänzt, weil ich ja zu faul bin, das alles immer zu tippen. So, wenn ich jetzt ls-l mache, ist sie weg. Ich wiederhole diesen Befehl, mache wieder ls-l und die Datei ist wieder da. Also Sie sehen das schon, das Spielchen kann man halt wiederholen. Man kann die Shell jetzt so einstellen, dass sie das Überschreiben existierender Dateien verhindert. Das mache ich in meiner produktiven Umgebung, das ist jetzt bloß eine Gastumgebung, da stelle ich das in der Regel immer so ein, weil ich eigentlich nicht möchte, dass ich existierende Dateien ohne Rückfrage überschreiben kann. Und da sage ich immer der Shell, bitte beim Umlenken, also die Dateien, die existieren, auch bitte erhalten. Entweder muss ich dann explizit sagen, ich möchte sie überschreiben, oder aber ich muss eine AM vorher geben. Ne? Wenn ich das explizit überschreiben möchte, wäre das in dem Fall so, ich müsste also hier senkrechten Strich unmittelbar hinter das Größerzeichen schreiben und dann kann ich also auch bei dieser gesetzten Option, die normalerweise also verhindert, dass ich das überschreiben kann, das trotzdem tun. Das heißt also, ich bin bei mir in der Shell angehalten, immer nochmal dieses Größerzeichen Pipestrich zu schreiben, der jetzt hier keine Pipe ist, sondern wirklich zu diesem Größerzeichen gehört, darum auch zusammengeschrieben werden muss und das heißt über, also umlenken, Dateiumlenkung mit bewusstem Überschreiben bei existierenden Dateien. Also das weise ich dann in dem Fall explizit an. Ich hatte noch versprochen, dass es also versteckte Dateien gibt. Das war das mit diesem Punkt Mozilla. Und wenn man die jetzt hier herauslocken will, dann müsste man minus a angeben. Also alles. Und da sieht man, dass hier haufenweise irgendwelche komischen Dinge rumliegen. Also die heißen so .cshellrc, .bashhistory, heißt doch irgendwas mit Mozilla, man glaubt es kaum, genau. Und man sieht sogar das Backup, also scheint das hier ein AFS-Nutzer zu sein, ja. Das ist eine Spezifik, die wir hier im Hause haben. Wir verwenden OpenAFS als Netzwerkfilesystem. Das heißt also, alles, was hier an Home-Verzeichnissen existiert, ist gar nicht auf dieser Maschine. Das ist irgendwo im Rechenzentrum zentral abgelegt und wird nur logisch hier quasi dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Also in dem Moment, wo er seine Daten schreibt und die Dateien schließt, sind die sofort wegtransportiert ins Rechenzentrum. Da liegen die immer dort. Also wenn der Rechner kaputt geht, ist das kein Verlust. Das Home-Verzeichnis ist immer da, weil es nicht hier liegt, sondern zentral im Serverraum. Und wenn ich jetzt die Maschine wechsle, habe ich natürlich dann, wenn ich mich mit dem Gast 1 an einer anderen Maschine anmelde wiederum oder Gast 11 oder was ich hier hatte, habe ich dann immer noch die Chance, die gleichen Daten entsprechend auch zu benutzen. Und deshalb sehen Sie also hier wirklich dann dieses Backup. Könnten wir also auch mal machen. Und da steht tatsächlich dieses Last Week und das Yesterday drunter, das, was ich hier in diesem Fall gezeigt hatte. Also wer diese Mimik nutzt, das machen alle unsere normalen Nutzer, die mit diesen von uns administrierten Linux-Maschinen arbeiten, die haben eben dann die Chance, sich selber so ein Backup zurückzustellen. Und wer das jetzt vielleicht nur mal probieren möchte, wer sagt, naja, vielleicht ist ja in dem aktuellen Mozilla doch noch was drin, was ich haben möchte, dann könnte der ja auch weniger radikal verfahren, dann könnte der ja Folgendes machen. Ich würde also den Move-Befehl verwenden, verschiebe, einfach .mozilla nach .mozilla save. Das war jetzt vielleicht keine ganz gute Idee, muss man sehen, ob mein eigener Browser das dann übel nimmt. Das macht aber nichts, dann starten wir neu, das ist alles nicht kompliziert. Dann mache ich nochmal mein ls-a, dann ist der wirklich nur noch unter Mozilla Save da. Und jetzt könnte ich natürlich diesen Befehl hier, den wir vor uns gesehen haben, tatsächlich auch mal praktisch vorführen. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann holt er das Ding. Und wenn ich mein ls-a oder ls-la dann in der langen Version mit allen Dateien anschaue, dann müsste ich das alles wieder sehen. Also jetzt wäre es wieder da. Ich hätte es also zweimal, Mozilla, Mozilla Safe. Und wenn ich es in der Form ls-al fahren würde, hätte ich beide Welten zusammengeführt, also das lange Listing und alle Punktdateien. Da wird es auch etwas länger. Und dann könnte ich mich hier durch diese einzelnen hindurch scrollen. Oder aber wenn ich sage, das ist so viel, dass ich das nicht wirklich sinnvoll bearbeiten kann, wäre es natürlich gut, wenn ich das so seitenweise anzeigen könnte. Und dafür gibt es ein Standardprogramm, das nennt sich einfach Less. Also es gibt ein Programm, das heißt More, das ist ein Klassiker und irgendwie gab es noch eine verbesserte Version davon und da hat jemand dann den Namen Less gegeben, More and Less. Und das geht über wieder eine Pipe. Ich würde das also in diesen Less hineinpipen und jetzt kann ich mich also hier zeilenweise oder auch seitenweise hindurch bewegen, kann hier drin auch suchen. Und wenn ich irgendwo angekommen bin, am Ende sehe ich das auch, dass das Ende angekommen ist. Und wenn ich das Ding satt habe, drücke ich Q wie Quit und dann bin ich das alles wieder los. Das heißt also, über so eine Konstruktion kann ich also auch meine Ausgaben seitenweise mir anzeigen. Und wer jetzt beispielsweise Vim nutzt als einen dieser Standard-Editoren, der kann dann noch was anderes machen. Er könnte Folgendes tun, der schreibt halt einfach hin Vim, und gefolgt vom Minuszeichen, dann bedeutet das für den Editor, liest da mal bitte deine Daten von der Standardeingabe ein und nicht aus einer Datei, wie es ein normaler Editor tut. Und dann würde ich das Ganze hier in meinem Editor stehen haben, mein Editor meiner Wahl, kann mich also mit allen Vim-Befehlen hier durch die Botanik bewegen. Und ich würde also mit Groß-ZZ hier mal versuchen rauszugehen, das geht so nicht, aber mit Doppelpunkt Q soll das funktionieren, Q-Ausrufezeichen. Gut. Also das wäre eine Möglichkeit, das benutze ich relativ oft, weil ich gerne mit dem Vim arbeite, wenn mir der Less halt einfach nicht ausreicht an einer bestimmten Stelle. Aber das Prinzip von der Shell aus betrachtet ist das gleiche. Die Pipe leitet die Daten von meinem Kommando, das heißt jetzt hier nur zufällig ls-al, in diesen Pager hinein und dann kann ich im Prinzip dort seitenweise mich bewegen. Letztlich, wenn Sie Anwendungen haben, wie zum Beispiel mal einen Blick ins Manual. Also wenn Sie jetzt was wissen möchten über dieses Kommando ls, da gibt es ja eine gute Methode, wie man sich also Hilfe holen kann. Da gibt es ein Standardkommando man, wie manual. Und auch hier drin haben Sie dann letztlich so einen Pager. Damit können Sie auch hoch und runter blättern, zeilenweise schieben und so weiter. Und mit Q kommen Sie ja aus der ganzen Geschichte wieder raus. So. Ja, da war ich gerade hier, also wenn das Bild denn angezeigt würde, steht noch ein bisschen was da, wo bekomme ich Hilfe, wo kann ich mich mal informieren. Natürlich kann ich heutzutage googeln, das war in den klassischen Unix-Zeiten nicht so. In den klassischen Unix-Zeiten war es so, dass also man mit Men gearbeitet hat, Manuals aufgerufen hat. Es gibt dann noch einen zweiten Satz von Informationsseiten dieser Art, das ist Info, das ist das Infosystem. Manchmal ist es so, dass Sie in beiden Versionen dann das Gleiche letztlich lesen, nur ein bisschen technisch anders Ihnen dargestellt wird. Manchmal ist es aber auch so, dass im Manual steht, schauen Sie bitte für weiterführende Informationen in die Infoseite. Dann müssen Sie halt mit dem Info versuchen, irgendwie zu operieren. Dann haben natürlich die Kommandos selbst, die Programme in der Regel auch irgendeine Art Hilfeoption. Also wenn man die Kommandos aufruft mit minus H oder minus minus help, das muss man jeweils schauen, dann bekommt man zu den einzelnen Kommandos Hilfe. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel gemacht für das Kommando ID. Das ist ein sehr einfaches Kommando, da kann ich selber mal abfragen, welche Identität ist mir denn im System zugedacht? Also wer bin ich denn jetzt aus Systemsicht? Und wenn ich also dort das minus minus help dahinter setze, dann habe ich hier also die Information, was kann ich mit dem ID machen, welche Optionen kennt das, was leistet das. Und wenn ich es nur einfach aufrufe, dann sehe ich im Prinzip, wer ich hier bin. Da habe ich also die Information erhalten, ich bin Gast 11, habe also intern die Nummer 53410, denn jeder Unix-Nutzer wird ja intern durch eine Nummer repräsentiert und wird letztlich im Endeffekt nur auf den Namen abgebildet. Das innere Interessante ist ja eigentlich die Nummer. Genauso eben die Gruppen, die ich habe und so weiter. Also meine eigene Identität im Sinne des Systems kann ich hier feststellen. Das ist aber nur mal nebenbei, das Kommando ist jetzt nicht so super wichtig erstmal für uns, aber ich wollte bloß mal zeigen, man kann also mit minus minus help oder mit minus h, je nachdem, wie die Kommandos geschrieben sind, sich Hilfe abrufen. Das ist aber dann immer eine Sache des Kommandos selbst. Nun kann man mit der Shell nicht nur diese klassischen Textkommandos aufrufen, sondern man kann natürlich mit der Shell alle Arten von Kommandos rufen. Wenn ich unter einer grafischen Oberfläche arbeite, kann ich damit auch meine grafischen Tools aufrufen. Also ich könnte Firefox rufen, ich könnte Thunderbird rufen, ich könnte sonst irgendwas machen. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas mal kurz demonstrieren können. Ja, ich mache das mal an dieser Stelle. Wir gehen mal auf die Startseite der Uni. Gut, habe ja gesagt, ich hab ihm jetzt mit diesem Move vorhin, habe ich ihm sein eigenes Steuerverzeichnis entzogen. Das hat er mir übel genommen, das sehe ich sogar ein. Da müsste ich mich quasi entschuldigen bei ihm, dass ich das gemacht habe. Ich würde jetzt mal die Grafik hier, die hier auf dieser Seite steht, einfach mal speichern. Speichern unter. Einfach, dass ich meine Grafik da habe. Die legt dann jetzt irgendwie in der Downloads ab. Das mache ich jetzt einfach mal speichern. Habe ich eine Grafik? Und jetzt würde ich gerne mal mit dieser Grafik was tun. Ich würde sie nämlich gerne mal anzeigen. Von der Kommandozeile aus. Ach ja, jetzt habe ich Ctrl-L gedrückt. Ctrl-L löscht im Prinzip mal meinen Bildschirm und ich kann hier oben nochmal von vorne beginnen. Aber es ist alles da, was ich eingegeben habe. Die Shell vergisst das nicht. In der History ist das alles da. Ich kann das also mit den Cursor-Tasten und so weiter zurückholen. Das ist nur mal Bildschirm aufgeräumt. Mehr ist es nicht. Ich hatte ja mit LS schon gezeigt, dass es hier also eine ganze Reihe von Ordnern gibt. Die sind hier in dem Fall blau dargestellt. Und bei Downloads, so wurde mir versprochen von meinem Browser, liegt jetzt das Bild. Ich gehe also mit CD, Change Directory, in diesen Ordner hinein. Ich kann ja immer so ein aktuelles Verzeichnis, wo ich mich befinde. Wenn Sie sich das auf dem grafischen Dateimanager umdenken, ist das die Stelle, wo Sie eben gerade Ihre Dateien anschauen. Da steht oben meistens so eine Zeile mit so einem Pfad oben drüber. Und dann haben Sie den Inhalt in Form von irgendwelchen Ikonen oder Texten, je nachdem, wie Sie es einstellen. Und das genau macht das Ding ja auch. Ich stehe also jetzt hier drin, würde jetzt mit LS mal gucken, was hier ist. Und tatsächlich hat es hier dieses Bild abgelegt. Und jetzt könnte ich vom Gnome her das Programm Eye of Gnome verwenden. Das ist der Bildbetrachter. Kann ich hinschreiben. Dann drücke ich hier einen Tabulator. Dann setzt er mir den Namen alleine ein, weil es gibt gar keine andere Datei. Es gibt nur eine einzige. Also brauche ich bei Tabulator nicht überlegen, was sozusagen unklar wäre, sondern er hat nur einen Namen und diesen einen Namen expandiert er mir rein. Das heißt, ich muss mir keine Mühe geben, diesen kryptischen Namen zu tippen. Startet das Ding und siehe da, ich kann das jetzt hier benutzen. Ich kann das jetzt hier auch drehen oder irgendwas damit machen. Blättern kann ich schlecht, weil es ist halt nichts da, wo ich blättern könnte, ist nur ein Bild vorhanden. Aber Sie sehen schon, man kann hier wunderbar grafische Programme aufrufen. Anderes Beispiel wäre, Sie nehmen an, Sie haben einen Rucksack von Doc-Dateien, die Sie bearbeiten wollen, oder einen Rucksack von irgendwelchen OpenOffice oder LibreOffice-Dateien und noch dann drei Tabellenkalkulationen, Excel-Sheets dazu, dann ist das ja mitunter schwierig, mit einem Schlag alle diese Dateien in das Open- oder LibreOffice reinzubringen. Das ist auf der Kommandozeile eigentlich überhaupt kein Problem. Da gibt es halt einen Befehl, der heißt da einfach OOffice und mit dem kann ich dann sofort hinten dran die Dinge benennen. Da kann ich also einfach sagen, hier die Datei und die Datei. Ich kann aber probieren, was passiert mit diesem Bild. Schreibt das einfach mal so hin, also kann der auch irgendwie Bilder aufmachen, mal gucken, was da passiert. Und so kann man sich das vorstellen, wenn da 5 Bilder liegen, dass man die also alle dann der Reihe nach dahin schreibt. Mal sehen, was LibreOffice zu der Sache sagt. Ja, da kann auch ein Bild anzeigen. Und jetzt stellen Sie sich vor, das wäre halt kein Bild, sondern es wäre halt eine Textdatei gewesen, wo Sie Ihren nächsten Geschäftsbericht schreiben oder wo Sie die nächste Tabellenkalkulation für Ihre Blutdruckwerte oder keine Ahnung, also was man sich da vorstellen mag. Und das geht ja dann auch noch ein bisschen weiter. Ich könnte jetzt nicht nur mit dem Tabulator arbeiten, sondern ich könnte auch Folgendes machen. Ich könnte auch sagen, bitte alle JPEG-Dateien, also alle Dateien, die irgendwie auf JPEG enden, die in diesem Ordner liegen, die möchte ich alle da geöffnet haben. In dem Fall ist es nur eine, aber das Konstrukt ist ja dann trotzdem das gleiche. Also es heißt alles beliebig, das sagt das Sternchen und dann hinten, wo JPEG dran steht. So, und wenn ich das jetzt starte, habe ich genau denselben Effekt. Also hätte ich jetzt mehrere, würde er mir dann mehrere in der ganzen Geschichte öffnen. Und das können Sie jetzt übertragen, vorstellen auf Doc-Dateien, auf Excel-Dateien etc. pp. Finde ich total angenehm, also finde ich viel angenehmer, als mir über irgendeinen Dateimanager, über irgendwelche Menüs, mir das zusammenzufummeln. In der Regel ist das mein Weg, um mit LibreOffice oder Ähnlichem zu arbeiten. Das sind die Wildcards, genau. Also das heißt, beliebiger Anfang und hinten muss JPEG stehen. Der Punkt kann geschrieben werden, muss aber nicht. Der spielt eigentlich keine Rolle. Das ist ein Zeichen wie jedes andere, wenn man so will, auch. Also im Unix-Sinne ist der Punkt jedes Zeichen wie anderes auch. Also deshalb ist Stern JPEG in dem Fall also auch okay. Ich muss den Punkt nicht speziell benennen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwie meinen eigenen Dings der Bums vorgelt. Moment. Das wäre also die eine Geschichte. Ich kann grafische Programme starten. Jetzt kann ich natürlich auch noch abweichen von diesen klassischen Programmen, die ich gezeigt habe, BASE64, LS und so weiter, Fullscreen-Programme starten. Also irgendwann ist man natürlich auch im Zeitalter der nicht-grafischen Terminals auf die Idee gekommen, dass man doch den gesamten Raum ausnutzen könnte. Also nicht nur so eine Kommandozeile, wie wir es jetzt vor uns gesehen haben mit dem LS, sondern dass man im Prinzip eine Applikation hat, die dieses gesamte Terminal, also all diese Zeichen, die hier irgendwo darstellbar sind, geschlossen nutzt. Und ich hatte es schon mal ganz kurz gezeigt, wo ich den Vim gestartet habe. Der Vim ist so ein Kandidat. Also Vim ist ein so ein Beispiel, der ist also nutzbar. Da gibt es auch eine grafische Variante, da kann man das richtig mit grafischem Fenster machen. Aber viele Leute, die ich kenne und ich auch, wir benutzen das halt im Terminal. Und wenn ich jetzt hier nochmal ins Home-Verzeichnis gehe, CD ohne irgendwas, springe ich also in mein eigenes Home-Verzeichnis zurück, dann könnte ich ja nochmal hier diese Datei Meteor mir hernehmen und könnte dann den Vim hier starten. Also VI ist wahrscheinlich eine abgerüstete Form von Vim. Der Vim ist der schöne mit Bunt und allen Schikanen. Und dann bin ich hier wieder in meiner Anwendung. Und man sieht schon, dass die wirklich alles ausnutzt. Ich habe also hier so ein Cursor-Konzept. Ich kann also hier mit dem Cursor nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten springen. Ich kann scrollen und machen und tun. Das heißt also, es wird ständig quasi von der Applikation das gesamte Terminal genutzt. Ich kann das also verwenden. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mit den entsprechenden Befehlen im VI sagen oder im Vim sagen, also bitte von hier bis zum Zeilenrest alles löschen, wäre also das große D und dann wäre halt der Rest der Zeile weg. Also sowas in der Art. Also Vim ist ja ein Konstrukt, da gehört zu den Standard-Editoren, der arbeitet mit Tastenkombination und der arbeitet modal. Das heißt also, wenn ich in diesen Editor reingehe, ist erstmal wieder erwarten, also wer es nicht weiß, der würde da staunen, ist erstmal ein Kommandomodus aktiv. Das heißt, das, was ich eintippe, das landet nicht etwa in diesem Editor-Puffer da, sondern das sind Befehle an diesen Editor. Das heißt also, wenn ich zweimal D drücke, ist die Zeile weg, auf der ich stehe und so weiter und so fort. Also wird mal einer gesagt, es gibt ja irgendwie die zwei Modis, in dem einen piept er ständig und im anderen zerstört er den Text. Das stimmt natürlich nur für den, der es nicht weiß, wie es funktioniert. Für andere Leute ist es, also wer das jetzt ständig macht, also wenn ich einen Text sehe, weil ich ja alles mit dem Vim quasi editiere, auch unter Windows oder sonst wo, denke ich schon quasi drüber nach. Also da fangen die Finger schon an, irgendwie über die Tastatur zu gehen. Da sehe ich schon, ach ja, hier muss ich eine Zeile einfügen, dann muss ich was einrücken und so weiter. Also man denkt letztlich in diesen Dingen. Ja, so, aber für jemanden, der das noch nie gesehen hat, ist das eine komplizierte Sache. Ich habe es anders immer ausgedrückt bei den Lernenden. Ich habe immer gesagt, man muss durch die Phase des Hassens zur Phase des Liebens kommen bei dieser ganzen Geschichte. Also man wird am Anfang sagen, wie bekloppt ist das denn? Das habe ich vor 25 Jahren, wenn ich es gelernt habe, auch gesagt. Aber heutzutage würde ich ihn halt einfach nicht mehr missen wollen. Wobei wir haben damals VI gemacht, der war ja deutlich primitiver als der Vim heute ist. Der Vim ist ja ein ausgebauter Editor, kann man sagen, mit Multifensterbetrieb und Syntax-Highlighting und allem drum und dran. Aber wie gesagt, also das wollte ich nur damit zeigen, Fullscreen. Und jetzt wäre die Frage, Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Müssen wir mal kurz gucken, ob ich das, was ich vorbereitet habe, Ihnen ganz schnell zeigen kann. Man kann sogar in so einem Terminal seine Mails bearbeiten. Man mag es kaum glauben. Also für die grafische Mailer gewöhnt sind, aber wer länger schon mit Kommandozeilen, Terminals etc. zu tun hat, hat vielleicht schon mal solche Begriffe wie Elm, Mutt, Pine, Cone, wie die alle heißen, so gehört. Und damit könnte man auch E-Mails bearbeiten. Und ich habe da mal was vorbereitet auf einem anderen Rechner. Und jetzt muss ich hoffen, dass das, was ich vorbereitet habe, funktioniert. Wir schauen mal. Ich habe mir vorhin, also aus dem Web, eine Datei geholt, die da heißt hot.tar.xz. Hot ist mein eigenes Nutzerkennzeichen, deswegen habe ich die so genannt. .tar bedeutet im Endeffekt oder deutet darauf hin, dass ich das mit einem Archivprogramm zusammengepackt habe. Da stecken also mehrere Dateien in einem Archiv drin. Sie kennen bestimmt ZIP, Sie kennen vielleicht 7-ZIP und diese Dinge. Das TAR ist hier so ein Standardverfahren im Unix-Umfeld, steht klassisch für Tape Archiver, also Bandarchivator, da sieht man schon, wo das herkommt. Heute nimmt das natürlich in der Regel keiner mehr für Bänder, aber man kann es wunderbar für Dateien nehmen. Und das .xz deutet darauf hin, dass ich platzsparend das Ganze noch komprimiert habe mit dem .xz-Verfahren. Es gibt mehrere Verfahren, wie man Dateien komprimieren kann, verlustlos wohlgemerkt. Ich spare also Speicherplatz und kann aber, wenn ich die Algorithmen quasi rückwärts anwende, die Originale eben wiederherstellen, habe aber erstmal in der Speicherung weniger Platz verbraucht. Und dieses TAR-Kommando ist in der Regel in der Lage, das auseinanderzunehmen. Und ich würde das jetzt einfach mal probieren. Ich würde also mit TAR-TFV mal in diese Datei reingucken. Da liegen irgendwelche Sachen drin. Da habe ich mir selber eigene Punktdateien mitgebracht und keine Ahnung. Und ich habe mir, und das ist das Interessante, hier mal noch einen Schlüssel mitgebracht. Und mal sehen, ob mir das gelingt, das hier auszupacken. Warum? Das mag sein, aber es hat funktioniert. Aber es wird stimmen, weil das F ja eigentlich dann auf das nächste File-Argument Bezug nimmt. Da gebe ich dir natürlich völlig recht. Warte mal, CD-Hot, das hat er jetzt also ausgewickelt aus meinem Dings. Und jetzt hat er mir, nee, das habe ich nur gerade das Falsche ausgewickelt. Pardon, man soll eben hingucken, was man macht. So, kleinen Moment, ich wollte eigentlich den anderen haben. Aber es ist nicht schlimm. Da kann ich gleich noch was zeigen. Ich bin also jetzt sozusagen in das TAR reingegangen, habe mir das ausgewickelt, dieses eine File, was ich haben wollte, und bin dann doch in diesen Ordner hot reingegangen, den er mir angelegt hat. Und dann bin ich mit cd... wieder hochgegangen, oder beziehungsweise mit cd in mein Home-Verzeichnis gegangen, und jetzt könnte ich mit cd- wieder dahin gehen, wo ich vorher war. Das heißt also, die Shell merkt sich, wo ich vorher war, den Stand vorher, und mit cd-Leerzeichen minus gehe ich genau an die Stelle, wo ich vorher war. Ich kann also mit cd- immer hinspringen zu einem bestimmten Ort, wo ich vorher war, und dann kann ich wieder an den anderen Ort zurückspringen. Also so ein Wechsel zwischen zwei Verzeichnissen ließe sich damit organisieren. So, jetzt hätte ich also hier einen Schlüssel und jetzt versuche ich mit diesem Schlüssel per Secure Shell auf einen anderen Rechner zu gehen und dort habe ich was vorbereitet mit so einem Mailer, den ich mal kurz zeigen wollte. Mal sehen, ob es klappt. Ich habe mir bloß hier früh was ausgedacht und es kann sein, dass ich das falsch aufgeschrieben habe. Gut. Also einen Versuch mache ich noch, wenn es nicht ist, ist es nicht. Nee. Okay, gut, sei es drum. Das wäre richtig gewesen, dass wir haben hier immer so Notnutzer auf unseren Maschinen und die haben kein Passwort. Das sind Nutzer ohne Passwort. Aber die kann man mit speziellen Secure Shell Schlüsseln ansprechen. Und da habe ich gedacht, ich hätte das heute früh so vorbereitet. Scheinbar war es falsch, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich will es dann kurz mal hier zeigen. Das Programm selber ist auch hier drauf. Dann legt er hier erstmal neue Strukturen an. Die nützen mir jetzt hier relativ wenig. Und man hätte dann also hier so eine Struktur. Man hätte hier oben eine Inbox. Und wenn ich das jetzt richtig hinbekommen hätte, hätte ich hier mal in die Inbox reingehen können, da hätte der mir meine Mails aufgelistet und da hätte ich dann im Prinzip durch meine Mails durchgehen können. So müssen Sie sich einfach mal ein bisschen vorstellen. Die Idee ist also, auch wieder Fullscreen-Programm, das wollte ich eigentlich nur zeigen. Also genau das wollte ich zeigen, Fullscreen-Programm. Und man kann eben genau wie im VI dann mit den entsprechenden Cursor-Befehlen hier durch die ganzen Dinge durchgehen, kann sich seine Mails angucken, kann neue Mails komponieren und so weiter. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Compose drücken würde, würde er mir hier ein Angebot machen, hier von Gast 11 an irgendjemand, würde ich also da irgendwo eintragen, würde hier runterrutschen, würde hier meinen Mailtext reinschreiben, irgendwo drücke ich Ctrl-X und zum Absenden. Und da sagt er, du hast keine Rezipienten angegeben, willst du das nur in die File-Copy schieben? Das sage ich in dem Fall mal ja. Und da gucken wir mal, und da habe ich tatsächlich diese Mail hier oben reingetan. Also was ich Ihnen zeigen wollte, ist trotzdem zu sehen. Also man sieht, man kann also hier irgendwo in die Mails reingehen, kann die sich angucken. Ich kann die Mail auch wieder löschen, indem ich DXY drücke, ist die wieder fort. Und das stellen Sie sich bitte jetzt vor, das wäre auf einem richtigen Mail-Server. In dem Fall war es nur im Dateisystem. Und da hätte ich wirklich eine Mail bearbeiten können. Also das wollte ich damit nur zeigen. Man kann also mit solchen Programmen dieser Art tatsächlich Mails bearbeiten. Also Editoren, was vielleicht noch so ein typisches Beispiel wäre, Midnight Commander, wer vielleicht noch die DOS-Welt kennt, kennt Norton Commander oder Norton Commander-like Dateimanager, die werden ja auch im Windows zuhauf angeboten, von Total Commander über was weiß ich was für Dinger, Free Commander und keine Ahnung. Und im Unix-Umfeld oder Linux-Umfeld ist häufig der sogenannte Midnight Commander so ein Werkzeug der Wahl. Schön blau, wie damals im alten Norton Commander gewesen. Ich kann mit Tabulator die Panels wechseln und kann also hier hoch und runter steigen, Enter und so weiter. Und das wäre also auch wieder so ein Fullscreen-Programm, was also wiederum meinen ganzen Bildschirm benutzt. Das wollte ich damit zeigen. Also diese Dinge kann man da tun. Ach ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben ja nun hier die Homepage gehabt. Ja, genau. Also wer jetzt wirklich nur mal irgendwo auf einer Shell arbeitet, aus welchem Grund auch immer, und will dort mal irgendwo auf eine Webseite zugreifen, der ist auch nicht gänzlichst verloren. Es gibt sogar Browser, wenn man so will, für die Kommandozeile. Man glaubt es kaum, aber es gibt sogar mehrere. Also ich könnte jetzt mal W3M, wäre eine so eine Variante, gebe ich halt diesen Link hinten dran an und dann sehe ich, das ist die Homepage in Shell, also hier oder im Terminal. Ist jetzt vielleicht nicht das absolute künstlerische Erlebnis, das würde ich zugeben. Ist auch nichts, was ich wirklich nutze, obwohl ich ein total begeisterter Shell-Anwender bin. Also das mache ich nur im Notfall. Ich wollte nur zeigen, es funktioniert. Und da gibt es... Wer bitte? Ich benutze häufig WGET. Wir könnten ja sowas mal machen. Mach mal WGET, und zwar will ich mal dieses Bildchen hier laden, was ich vorhin mit dem Dings hier downgeloadet habe, mache ich also im Prinzip Adresse kopieren. Das wäre jetzt mein Bild mit dem Link, und siehe da, jetzt hätte es mir diese Datei hier hineingelegt. Und jetzt könnte ich ja mal gucken, ob diese Datei mit der Datei identisch ist, die in dem Downloads liegt, was ich vorhin mit dem Browser abgelegt habe. Gibt es auch natürlich wieder Standardkommandos. Gibt es also ein Kommando, wo man quasi einen byteweisen Vergleich realisiert, der heißt CMP. Und jetzt könnte ich diesen Namen hier reinkopieren oder eine 1 und einen Tabulator drücken. Und dann würde ich hier Downloads und das hier drücken. Und er sagt nichts. Und hier ist wirklich die alte Maxime, no news is good news. Wenn er nichts sagt, ist alles okay. Ich könnte auch den Rückkehrwert prüfen. Alle diese Kommando haben einen Rückkehrwert, den kann ich abrufen in der Shell. Gibt es also die Möglichkeit mit Echo zum Beispiel, das muss ich also unmittelbar danach machen, mit Dollar Fragezeichen, und wenn hier eine 0 zurückkommt, 0 ist immer in der Regel, dann hat es wirklich geklappt. Also in der Regel ist das so konstruiert, dass die Programme also dann eine 0 zurücksenden als Rückkehrwert und dann, oder als Exit-Code, und dann ist das alles gut. Ich könnte jetzt auch sagen, es gibt noch eine zweite Methode, wie man vergleichen kann. Es gibt noch ein Diff-Tool. Das Diff-Tool ist eigentlich dazu da, um Texte im Grundsätzlichen zu vergleichen, ist aber auch nicht gänzlich unmöglich, das mit solchen Dingen anzuwenden. Und jetzt wäre halt die Frage, wie kann ich aus diesem CMP-Kommando, das ich habe, jetzt dieses Diff-Kommando machen? Na gut, ich könnte entweder hingehen, schreibe also Diff und kopiere den Rest mit der Maus da rein, das wäre eine Variante. Ich könnte mit dem Cursor nach oben gehen und könnte jetzt hier mit POS1 oder Ctrl-A an den Anfang springen, könnte das austauschen. Ich will aber nochmal eine andere Möglichkeit zeigen, das ist nämlich die klassische C-Shell-Variante, wo man noch nicht so interaktiv editieren konnte, aber schon eine History hatte. Und da könnte man sowas machen, da könnte man sagen, vom letzten Kommando nimmst du bitte das CMP und ersetzt es durch ein Diff. Das ist History like C-Shell, eine der Methoden, die man dort verwenden kann. Und da hat er mir einfach also in dem Kommando CMP durch Div ausgetauscht und alles ist hübsch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen ein Kommando hätte Uncrypt, was ich in dem Fall nicht habe, ist aber auch egal, dann könnte ich beim nächsten Mal sagen, und du nimmst vom letzten Kommando das an weg und dann setzt er automatisch ein Crypt ein. Also das wäre die absolute Kurzform. Also wenn ich von dem vorhergehenden Kommando einen Teil wegstreichen will, ne, dann kann ich das mit dieser Dachnotation machen. Genauso könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte gerne das Kommando CMP wiederholen. Das ist auch so eine History-Geschichte, da kann ich also sagen, das letzte Kommando mit einem C oder mit CM, was so begonnen hat, das möchte ich bitte wiederholen. Und dann holt er sich in der History von hinten nach vorn, geht er durch und sucht sich das und macht das. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr Dinge. Das ist jetzt vielleicht nicht so toll, wenn man die alle auswendig lernen will, aber man kann sich mal merken, es gibt also diese History-Notation mit dem Ausrufezeichen und die ist manchmal durchaus sinnvoll. Also ich zeige mal, wo ich das sehr häufig benutze. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Vim einen Text anlege und schreibe dort rein 1, 2, 3 mal als Beispiel, speichere den ab, irgendwann komme ich auf den Trichter, ich muss die Datei weiterführen, ich muss die pflegen, dann starte ich den wieder und füge vielleicht hier eine 4 an. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass der mir jetzt kein Backpfeil anlegt, was ich sonst immer habe, weil ich jetzt nicht in meiner Umgebung arbeite, das werden wir sehen, ist in dem Fall auch so. Dann würde ich ihm gerne jetzt mal noch aus diesem Hot.tar meinen WIM-RC rausholen, das, wo ich meinen WIM so einstelle, wie ich ihn normalerweise einstelle, sonst ist man immer ein bisschen verloren. Wenn man in einer fremden Shell-Umgebung ist, ist man ein bisschen amputiert, weil man hat sich im Laufe der Zeit natürlich Dinge aufgebaut, die dann immer dort nicht da sind. Also probiere ich jetzt nochmal das WIM-RC rauszuholen. Wieder mit der falschen Syntax, aber es... XF. Ach so, die gab es vielleicht schon, kann es sein? Gibt es die schon? Nö. Nicht im Archiv gefunden, das ist ja ein Ding. Na, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir erstmal gucken, was wir wirklich haben. Ich dachte, ich hätte mir eine WIM-RC gespeichert. Ach so, mit Hot, ne? So hier. Genau. So. Und jetzt hole ich mir diese Datei mit Move in mein Home-Verzeichnis. Jetzt starte ich den WIM nochmal, addiere jetzt eine fünfte Zeile und hoffe jetzt sehr darauf, dass es jetzt einen Text und einen Text.bug gibt. Also ich habe es immer gerne, wenn die letzte Version automatisch vom Editor aufgehoben wird. Und jetzt würde natürlich Div Sinn machen. Also ich mache nochmal WIM, gehe hier nochmal raus und könnte jetzt im Prinzip Folgendes machen. Ich könnte sagen, ich diffe vom letzten Kommando das letzte Wort in allen Ausprägungen. Das würde gehen. Ist übrigens eine Notation, die in der C-Shell nicht funktioniert. Da habe ich sogar mit dem Bash-Entwickler mal geschrieben, wieso und warum. Das liegt also an seiner Implementierung in der libhistory, die er da verwendet. Also die C-Shell interpretiert es anders, die lässt das so nicht zu. Genau könnte ich es auch nicht erklären, ich weiß nur, dass es so ist, in der Bash geht's. Heißt also, das Ausrufezeichen Dollar gibt es in all diesen Shells, heißt also vom letzten Kommando, vom vorhergehenden Kommando, das letzte Wort, wird rein substituiert und die Bash macht aber erstmal nichts weiter, die setzt den Stern einfach dahinter. Also würde die im Endeffekt Div Text Stern schreiben. Und das ist ja dasselbe, was ich jetzt hier mal von Hand hintippe. Und dann heißt das, vergleiche alles, was mit Text beginnt und irgendwie weitergeht. Und da es nur zwei Sachen gibt, funktioniert das hier an dieser Stelle? Das heißt also, er setzt Text und Textstern hier einfach ein. Ich könnte mir das ja auch mal mit einem Echo zum Beispiel anzeigen lassen, was da rauskommt. Da kommt nämlich genau das raus. Also ist das im Endeffekt, wenn ich so will, das hingeschrieben. So, das ist gedifft. Und wenn ich dem Diff nichts weiter sage, will er mir erklären, wie ich aus dem Text den Text.bug machen kann. Also wie ich aus der aktuellen Version die alte Version machen kann. Und da sagt er, das kannst du machen, indem du die fünfte Zeile einfach streichst. So, und das ist ja irgendwie diese fünf, die da dahinter steckt. Also das erklärt er mir. Ne? Also er zeigt mir den Inhalt an und zeigt mir an, wo ich das löschen soll. Und ich könnte das Ganze dann auch noch mit so einem Unified Context Div machen. Und da zeigt er mir die gemeinsamen Zeilen erstmal an und sagt, und die fünf müsstest du bitte wegnehmen. Minus wird davor gesetzt. Und wenn ich was dazu machen müsste, würde er ein Plus davor schreiben. Ne? Also das ist so eine Technik, die man hier an dieser Stelle, denke ich, gut verwenden kann. Und da haben Sie also jetzt mal die Sachen gesehen, History-Zugriff. Sie haben gesehen, dass man also mit solchen Dingen das machen könnte. Und Sie haben gesehen, Div und Compare. So, das sind so typische Kommandos. Dann müsste da eine Plus 5 stehen. Dann tauschen wir sie doch mal um. So ist es. So ist es. So passt es. Dann gibt es natürlich Also das muss ich vielleicht noch kurz sagen. Es gibt verschiedene Modi, wie man jetzt auf dieser Kommandozeile editieren kann. Standardmäßig habe ich hier, obwohl ich sonst Vim-Nutzer bin, hier den Emacs-Modus eingestellt. Das ist das, wo man im Prinzip einfach mit dem Cursor rüber, rein und rum geht. Also so, wie man das jetzt natürlich erwarten würde. Ich mache aber eine Sache, wenn es komplexer wird, weil ich ja der Vim-Freund bin. Und zwar, wenn ich jetzt hier irgendwie der Meinung bin, die Zeile wird mir jetzt zu komplex, in dem Fall wäre es noch nicht, aber wenn sie jetzt zu komplex werden würde, gibt es eine Möglichkeit, Ctrl-XE kann man machen in der Bash, und dann ruft die für die aktuelle Kommandozeile den Editor der eigenen Wahl, die in der Variablen Editor steht. Da kann man also das definieren und dann wird genau der von einem selbst gewünschte Editor gerufen. Also wenn man dort reinschreibt Nano, dann ist es eben der Nano, und wenn man reinschreibt Emacs, ist es der Emacs, und wenn man reinschreibt Vim, dann ist es der Vim. Jetzt gucke ich mal, was hier passiert. Ich habe es, glaube ich, noch nicht eingestellt. Wenn, müsste ich es einstellen. Irgendwas auf, da geht der Emacs auf. So, und dann könnte ich jetzt hier drin mit den Mitteln meines Editors diese Zeile abändern und könnte dann am Ende sagen, speichern, und dann würde er genau diese Zeile ausführen, die da war. Da ich aber mit dem Emacs ehrlich gesagt nicht so gut arbeiten kann, würde ich jetzt mal versuchen, den Vim hier eben unterzubiegen. Ich würde also die Variable Editor mit Vim belegen, würde die auch gleichzeitig vorsichtshalber mal exportieren, sodass die in der Umgebung existiert. Das heißt also, wenn ich jetzt neue Programme starte, würden die automatisch dann auch wiederum von dieser Variable Kenntnis erhalten. Und ich versuche also mein Ctrl-XE nochmal. Wahrscheinlich war das schlecht, weil ich gar keine Kommandozeile hier stehen hatte. Das war mein Fehler. Den wollte ich ja bearbeiten. Also hier Ctrl-XE. Und siehe da, da habe ich jetzt also die Möglichkeiten von meinem Vim. Und jetzt könnte ich zum Beispiel mit den Vim-Möglichkeiten sagen, ich lösche also jetzt, das war ein bisschen schlecht, Moment. Irgendwie habe ich, ach, ich habe die Caps-Lock-Taste, Moment. So, jetzt nochmal. Muss doch irgendwie gehen. Gibt's doch auch nicht. Jetzt. So. Also egal wie, ich habe das also jetzt verändert mit dem Vim. Und habe dann das einfach mit Groß-ZZ oder mit irgendeinem Kommando, wie man im Vim speichern kann, abgespeichert. Und dann würde automatisch diese Kommandozeile in dieser geänderten Form in meine Shell-Zeile zurückgeschoben und würde automatisch zur Ausführung gebracht. Also das kann man machen. Wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwo mich vertan, das ist jetzt so komplex geworden, dass ich das mit diesen einfachen Mitteln auf dieser Kommandozeile nicht mehr irgendwie solide hinbringe, dann kann ich jederzeit in meinen Editor gehen. Gut, jetzt würde ich vielleicht mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nochmal ganz schnell vielleicht ein Shell-Skript zeigen, also einfach nur mal ganz minimal, was man da machen kann. Das ist nämlich kein Hexenwerk, das ist ganz was Einfaches. Und ja, wie nenne ich das? MyScript. So, ich gehe also in den Editor meiner Wahl, rufe irgendeine Textdatei auf. So, und jetzt müsste ich mal überlegen, was könnte ich jetzt hier wissen wollen, was bräuchte ich immer an dieser Stelle? Dann nehme ich mal an, ich will immer eine Prüfsumme bilden. Weil ich immer eine Prüfsumme brauche, MD5-Prüfsumme von irgendwas. Und ich kann mal angenommen nicht merken, wie das heißt. Und dann würde ich hier vielleicht hinschreiben, MD5-Sum$1. Würde also bedeuten, in diesem Skript würde das Kommando MD5-Sum gerufen, um diese Prüfsumme für eine Datei zu bestimmen. Und $1 wäre jetzt die Variable, der Platzhalter für das erste Argument, was ich diesem Skript einfach mitgebe. Also der erste Dateiname, der ich diesem Skript mitgebe. Das ist extremst primitiv. Müsste man eigentlich besser machen. Ist es so, dass also wenn Leerzeichen in diesem Dateinamen irgendwo vorkommt, dass das alles schön zusammengehalten wird. Und das würde ich jetzt hier einfach mal speichern. Ich kann das, also, wie ich es am Anfang gezeigt habe, auch mit catmyscript mir nochmal anschauen. Also dieses ganze Shell-Skript besteht aus genau einer Zeile. Und jetzt würde ich das versuchen zu starten. Und im einfachsten Falle könnte ich starten, indem ich hinschreibe Bash oder Shell, je nachdem, myscript. Und jetzt hier diese Datei Text. Und dann würde er mir diese Prüfsumme errechnen. Und dann könnte ich immer wieder irgendwo im Cronjob oder auch von mir aus in irgendeinem anderen Skript immer wieder dieses MyScript rufen. Und dann würde der immer wieder diese Prüfsumme berechnen. Also das MD5-Sum ist ein Standardkommando, das gibt es halt einfach. Und ich habe diesem Skript nur gesagt, du rufst dieses Kommando und zwar mit dem ersten Argument, das dir auf der Kommandozeile übergeben wurde. Und das wäre in dem Fall halt hier der Text. Und nun könnte ich auch noch sagen, okay, ich möchte das wie ein richtiges Programm hinterlegen. Da war doch oben File, dieses Doppelkreuz, Ausrufezeichen, das schreibe ich jetzt hier einfach mal rein. Nochmal mit mit CAT nochmal kontrolliert. Und jetzt könnte ich theoretisch hingehen und könnte sagen, bitte aus dem aktuellen Verzeichnis dieses Skript ausführen und mit der Datei Text anwenden. Und da sagt er keine Berechtigung, weil ich ihm ja noch die Ausführungsrechte gar nicht gegeben habe. Das müsste ich also noch tun. Wäre also in dem Fall Change Mode plus X my script. Und könnte das jetzt starten und schon hätte ich im Prinzip ein Programm geschrieben, was genau aus einer Zeile besteht und sogar in einer gewissen Form flexibel ist, weil es eben einen Parameter übernimmt. Ne? So, wenn ich jetzt keinen hier angeben würde, dann würde das so nicht wirklich gut funktionieren, weil er dann sagt, keine Datei oder kein Verzeichnis, wo er irgendwas machen kann. Also das müsste man dann noch abfangen, müsste man noch irgendwas tun. Aber Sie haben gesehen, also ein simpelstes Skript, also viel simpler geht es halt nicht, haben wir schon mal aufgeschrieben. Also der Werdegang ist, ich nehme einen Editor meiner Wahl, schreibe eine Textdatei, wo die Befehle drinstehen, die ich da machen möchte, mache das ganze Ding mit Change Mode plus X quasi ausführbar und dann kann ich das richtig wie ein Kommando verwenden. Und wenn ich das jetzt sogar noch irgendwo ablege, dieses Skript, wo das die Shell alleine findet, also in ihrem Suchpfad, dann muss ich nicht mal diesen Krampf machen mit dem Punkt Schrägstrich. Das ist ja nur deshalb, weil in der Regel das aktuelle Verzeichnis nicht im Pfad mit drin ist. Deswegen musste ich das also explizit angeben. Und dann hätte ich also tatsächlich mal ein Shell-Skriptchen gebaut. So würde das funktionieren. Jetzt sind wir relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Wir hätten noch so 10 Minuten. Also wenn wir jetzt noch eine Fragerunde machen wollen, Vorschläge irgendwelcher Art, bin ich natürlich jederzeit gern bereit, mit Ihnen irgendwas zu diskutieren. Rückwärts suchen in der Historie. Genau. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann ja das Kommando History verwenden. Da kriegt man erstmal prinzipiell alles aufgelistet, was man hat. Das heißt also, ich könnte, wenn mir jetzt hier ein Befehl besonders gut gefällt, den natürlich auch mit der Maus einfach mal nach unten kopieren. Das geht auch, da habe ich eine Übersicht. Wenn ich jetzt hier vorne diese Zahl sehe, könnte ich Folgendes machen, könnte hinschreiben, Ausrufezeichen 84, da könnte ich auch den Befehl, oder ich mache das eben interaktiv, wie Sie gesagt haben, mit dem Kontroll. Ich persönlich gebe es zu, ich habe mir das Ctrl-R nie wirklich angewöhnt. Ich arbeite meist mit diesen Mitteln, aber natürlich völlig legitim, klar. Ich kann nicht bedienen, so einfach ist es. Ja, nee, ich habe die Entscheidung vor Jahren für mich getroffen, die heißt Vim und dabei ist es geblieben. Ich habe also eine gewisse Auswahl getroffen an bestimmten Tools, die ich verwende und da gehört Emacs definitiv nicht dazu. Bitte? Mikrofon. Geht das nicht mehr? Jetzt? Doch, ja. Ja? Ja. Ja. Also ich mache es immer so, ich schreibe, du kannst das vielleicht besser beantworten, ich schreibe halt immer mal Ausgaben rein, irgendwelcher Art, wenn ich es nicht verstehe, einfach irgendwelche Echos oder keine Ahnung, um einfach mal zu gucken, wie sind denn die Variablen belegt. Dann gibt es ja die Option minus x, minus x kann man, was man da vielleicht, genau, dann meldet die Shell quasi, was sie zurecht gebaut hat, also was sie auch letztlich durch die Substitution dann schon, was sie wirklich ausführen würde. Und dann kann man halt gucken, was sie tut. Und vielleicht baut man sich irgendwo mal an einer bestimmten Stelle einen Exit ein, sodass man also da mal rausspringt aus dem Skript, das nicht zu weit geht oder so, und geht mal bis dahin und macht ein paar Echos, wo man sich einfach mal sagen lässt, was hat denn jetzt diese Variable von Wert, was ist denn da jetzt eigentlich passiert, wo stehe ich denn in welchem Verzeichnis oder irgendwas der Art. Ja, das kann man auch machen, genau, genau, richtig. Genau, das stimmt, das ist eine gute Idee. Ach ja, okay. Mhm. Okay. Ist aber allgemein natürlich ein schwieriges Problem, wenn man also wildesten Code erbt, wo man gar nicht weiß, was da gemacht wird oder so und wenn vielleicht wenig Kommentar dran steht oder ähnliches, ist es schon nicht ganz einfach, denke ich mal. Naja, man kann es ja nicht immer löschen. Man erbt Projekte, die weiterlaufen müssen. Ich habe auch solche Sachen geerbt, wo dann manchmal dann, wo dann jemand kommt zu dir und sagt, hier müsste mal aber noch das und das passieren und du musst die Stelle suchen, krampfhaft, wo du das irgendwie reinbauen könntest. Ist so.